Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt mit mir, Johannes und Jonas.
Hallo, schön wieder hier zu sein. Ja, willkommen zurück in den Abgründen der radikalen Philosophie. In unserem ersten Teil haben wir Julius Evola kennengelernt, den Baron, den Dadaisten, den Verfechter eines Superfaschismus. Wir haben seine Biografie durchleuchtet, seinen Aufstieg in faschistischen Kreisen nachgezeichnet und die dunklen Seiten seiner rassistischen Theorien offengelegt. Doch hinter dem Rassismus verbirgt sich ein komplexeres Gedankengebäude, ein metaphysisches System, das bis heute in den Schatten der politischen Extreme nachwirkt. Heute tauchen wir tiefer ein in Evolas spirituelle Obsessionen, seine antimoderne Weltanschauung und seine Vision einer hierarchischen Gesellschaft. Wir ergründen das Konzept der Tradition, das bei Evola keine harmlose Rückbesinnung bedeutet, sondern ein radikales Gegenmodell zur gesamten modernen Welt. Wie konnte ein Mann, der von den Nazis selbst als zu extrem abgelehnt wurde, zum intellektuellen Referenzpunkt für rechtsextreme Bewegungen weltweit werden? Welche Aspekte seiner Philosophie wirken im Verborgenen weiter bis in unsere Gegenwart?
Ja, um all diese Fragen einzuordnen, ein Zitat von Evola selbst direkt von 1961 aus den Tigerreiten.
Der differenzierte Mensch ist derjenige, der in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt ist. Er erkennt die Ruinen um sich herum und bleibt dennoch aufrecht. Er lebt nach Prinzipien, die nicht den flüchtigen Moden und Ideologien der Zeit unterworfen sind.
Die Frage, die sich da natürlich aufdrängt, ist immer ja, welche Prinzipien sollen das denn sein? Dieses Zitat an sich finde ich sehr schön und sehr nachvollziehbar. Und ein schöner Gedanke, wenn man sich, gerade wie wir hier das Podcast machen, uns die menschliche Geschichte anschaut, dann stehen wir natürlich zwischen Ruinen auf eine Art und Weise. Und wir stehen inmitten von einem riesigen, gewachsenen Konstrukt aus Geschichte, das nicht immer nur schöne Geschichten erzählt. Und da optimistisch und utopisch zu bleiben, ist schwer und nicht immer dorthin, wo es hinführen soll. Da aufrecht zu stehen und trotzdem einen Blick nach vorne zu bewahren, finde ich eigentlich eine sehr optimistische Herangehensweise, wenn man sich in einer zerstörten Welt sieht, so wie er. Das ist natürlich auch eine Frage. Ist die Moderne tatsächlich nur Zerstörung oder wurde nicht tatsächlich auch ganz viel gebaut? Nur alles Dinge, die für ihn wertlos sind. Er sieht sich in einer Welt der Ruinen, der Traditionen des Alten, wie Jünger sich auch gefühlt hat und wie Genon sich gefühlt hat. Die Frage ist jetzt, was zieht man daraus? Welche Prinzipien leitet man jetzt aus dieser Situation ab, in der man sich sieht? Und da bin ich leider oder zum Glück ganz anderer Meinung als unser lieber Freund Julius Evola. Wir haben in der letzten Folge ja schon ausgiebig dann seinen eigentlichen Bruch geleuchtet, als er sich mit Rassentheorie beschäftigt hat. Dann ab 1936, bis dann seine Grundlagenwerke 1941 rauskamen, seine beiden Bücher. Heute geht's uns darum, ein bisschen weiter einzusteigen in die traditionalistischen Ideen, in seine Kritik der Moderne und wie daraus ein Konstrukt für die moderne Rechte wurde. Im Zentrum von Evolas Denken steht sein Konzept der Tradition oder der traditionellen Welt neben dem Rassismus. Und dabei handelt es sich jetzt nicht um Brauchtum oder Folklore, sondern seiner Meinung nach, ganz ähnlich wie bei Genon, um eine metaphysische Realität, die allen großen Zivilisationen der Vergangenheit irgendwie zugrunde lag. Wir sehen hier bei ihm eben auch diesen sehr starken Willen, eine historische Begründung zu finden, wie das bei Spengler ja auch ein bisschen der Fall ist, oder eben Leuten, die zu der Zeit dann versucht haben, im frühen 20. Jahrhundert das, was passiert um sie herum, in den Kontext einer Metageschichte zu stellen, eines großen Ganzen, und zu sagen, das, was wir verlieren hier gerade, das haben alle anderen eigentlich gehabt. Oder das haben die auch manchmal verloren und dann ging es ihnen so und so. Also einfach der Blick weit zurück in die Geschichte, um Muster zu finden, die scheinbar erklären, was Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Welt passiert. Der Religionswissenschaftler Wouter Hanegraaff schreibt dazu das Folgende.
Evolas Traditionsbegriff ist eng mit dem von René Guénon verbunden, geht aber in einigen Aspekten darüber hinaus. Für Evola ist Tradition nicht einfach nur eine Überlieferung, sondern ein transzendentes Prinzip, das sich in verschiedenen historischen Manifestationen zeigt. Sein Verständnis ist stark von einem dualistischen Weltbild geprägt, das eine traditionelle Welt einer modernen Welt gegenüberstellt.
Und das ist so einer der Kernpunkte, wenn so ein ganz eindeutiger, klarer Dualismus aufgemacht wird in dem Denken, dann gehen bei mir die Warnglocken an, weil das halt immer nichts mit historischer Realität zu tun hat. Ich denke da spontan direkt an so die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, dass die Moderne in den Städten, was so Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich zu dieser Zeit ja passiert, ist ja nicht, dass es nur eine traditionelle und nur eine moderne Welt gibt und da so ein Schalter umgelegt wird, sondern es ist ja was, wo in den Großstädten die Moderne ausprobiert wird, das Testlabor der Moderne in den Großstädten in den Golden Twenties, während auf dem Land die Lebensrealität eher nach 1850 aussieht noch. Und es eben diesen großen Widerspruch gibt zwischen, die Zukunft ist jetzt in den Städten, die Elektrizität, der große Boom, wo, na, jetzt geht's los mit Industrie, jetzt beginnt alles neu, und auf dem Land eben nicht. Und gleichzeitig sind es nicht die Traditionen der Landbewohner, auf die hier irgendwie von Evola beworben werden oder wo er sagt, dahin müssen wir zurück, sondern er sucht ja tatsächlich immer diese aristokratische, okkulte, geheime Tradition einer führenden Elite, die er irgendwie aufs Jetzt, auf sein Jetzt rückprojizieren kann als Gegenkonzept zur Moderne. Wir sehen, da wird so viel konstruiert, ne? Also nur um zu zeigen, wie viel da konstruiert wird an Dualismus, an Gedankengebäude, und dass es nicht so eine automatische Schlussfolgerung aus der Moderne ist, wie man vielleicht denkt. Also natürlich ist er macht klare Fronten auf zwischen seiner imaginierten traditionellen Welt, die es so nie gab, und einer modernen Welt, die er sich auch vorstellt, die es auch noch nicht gibt. Und natürlich funktioniert Diskurs auf eine Art und Weise immer so, aber dessen muss man sich bewusst sein, wenn man Evola liest, dass da eben ein zutiefst verqueres Geschichtsbild dahinter steckt. Wir haben in der letzten Folge schon angesprochen, was da für theosophische Einflüsse eben mit reinkamen, wenn er von hyperboreanischen Zivilisationen reiner Arier fantasiert hat und da eben überlegt hat, was die für spirituelle Superfähigkeiten besessen haben mussten, weil die in so einer speziell hierarchischen Gesellschaft gelebt haben, in seiner Vorstellung von Tradition. Evola selbst definiert die Tradition in Revolta contro il mondo moderno, also die Revolte gegen die moderne Welt, folgendermaßen.
Die Tradition, von der wir sprechen, ist eine geschlossene traditionelle Zivilisation, die von Prinzipien geordnet wird, die höher sind als das, was lediglich menschlich und kontingent ist. Eine Zivilisation, die in ihrem Aufbau und ihren Erscheinungsformen essentiell von diesen Prinzipien bestimmt wird, so wie sie es in unterschiedlichem Maße bei allen großen vormodernen, vorrevolutionären, vorhumanistischen, europäischen und orientalischen Kulturen tatsächlich waren.
Ja, also er nimmt da einfach an, dass alles, was vorhumanistisch und so weiter war, in sich logisch und kontingent war. Dass es so eine Art geschlossene, traditionelle Zivilisation gegeben habe und dass wir das verloren haben, diese Kohärenz. Und die wieder irgendwie wiederherstellen. Genauer sucht die im okkulten Islam, so im Sufismus und so weiter. Aber für Evola ist es kein gangbarer Weg. Und er sucht das stattdessen im Faschismus, würde ich sagen. Oder in Ideen, die Faschismus bloß sind. Indem er diesen autoritativen Faschismus sich vorstellt. Und dieses Werk, aus dem dieses Zitat ist, wahrscheinlich das wichtigste traditionalistische Werk von Evola, Revolte gegen die moderne Welt, kam schon 1934 raus. Und ja, ist eben zusammen mit Crise du Monde Moderne von Guénon, also die Krise der modernen Welt, zwei zentrale Bücher, die gegen die Moderne in dieser Zeit verfasst wurden. Und Guénon erklärt hauptsächlich die Krise, oder versucht die Krise zu erklären, die er sieht in der Moderne, während Evola sich des Gesetzes bewusst ist oder das eben in den Vordergrund stellt, dass notwendiger das, was uns in uns Mensch ist, zur Revolte treibt. Also genau zu erklären, was haben wir für eine Krise, und Evola versucht, die Revolte ins Zentrum zu stellen, die Revolte dagegen, weil das ist, was uns menschlich macht. So. Und das ist natürlich eine sehr starke Idee und ist sehr viel mehr auf Aktion geladen als genauso die Idee, die sich eher darum gekümmert hat, dann welchen Ritus kann ich finden, wo kann ich initiiert werden, in welchem geheimen Orden, in dem ich endlich wirkliche Traditionen kennenlerne. Und deswegen war diese Idee natürlich auch inspirierender für Guerilla-Gruppen und rechte Terrorgruppen in den 50er und 60er Jahren in Italien. Weil gesagt wird, das macht euch zum Menschen. So. Und diese Kritik an der Moderne ist eben ein ganz zentraler Punkt neben der Idee-Tradition, dass es eben nicht nur die Tradition gibt und man die irgendwie wiederentdecken muss, sondern man muss dabei eben auch die Moderne angreifen. Weil die moderne Welt ist für Evola das Ergebnis von einem spirituellen Verfall, der mit dem Ende des Mittelalters begann und sich dann durch Renaissance, Reformation, Aufklärung und französische Revolution bis hin zur Massendemokratie und dem Materialismus des 20. Jahrhunderts immer weiter fortgesetzt hat. James Gregor, Politikwissenschaftler, beschreibt Evolas moderne Kritik folgendermaßen.
Evolas Kritik der Moderne ist total und unnachgiebig. Sie richtet sich gegen nahezu alle Aspekte der modernen Welt. Demokratie, Egalitarismus, Materialismus, Technologie, Massenkultur und Säkularisierung. Für Evola sind dies keine voneinander unabhängigen Phänomene, sondern Symptome eines umfassenden spirituellen Verfalls.
Und in Gli Uomini e le Rovine, entschuldigt mein Italienisch, schreibt Evola, die moderne Welt stellt in vielerlei Hinsicht eine Umkehrung der normalen und legitimen Beziehungen dar. Was unten sein sollte, ist oben. Was führen sollte, wird geführt. Von dieser grundlegenden Umkehrung leiten sich alle Pathologien unserer Zeit ab. Also alles ist verdreht für ihn. Alles sollte andersrum sein. Und er sieht so ein Gesetz der Regression der Kasten, wie er das nennt, dass von die Macht von den ursprünglich priesterlichen und militärischen Kaste im Mittelalter zur Kaufmannskaste in der frühen Neuzeit überging und dann schließlich zur leibeigenen Kaste, dem Proletariat, wie zum Beispiel dann der Sowjetunion. Also er sieht, die Macht wird immer weiter nach unten verlagert. Was ich als was Positives sehen würde, für ihn ist es aber natürlich ein Verfall der eigentlich traditionalistischen, gottgegebenen Ordnung. Ja. Und diese gottgegebene Ordnung, wenn ich das jetzt sage, diese sakralen Kasten sind nicht vom christlichen Gott gegeben, sondern sind uranisch in seiner Vorstellung, vorchristlich, unendlich, traditionell, durch alle Kulturen bestehend. Und der Katholizismus mit seiner angeblich nicht traditionellen Vorstellung von dem persönlichen Gottes ist tellurisch und charakteristisch für die Moderne. Also verstehe jetzt das nicht falsch. Ganz wichtig, er war kein Katholik. Und er war immer dagegen, dass die Faschisten mit der Kirche einen Pakt machen. Und hat sich damit dann eben ins Ausgeschossen, nachdem Mussolini den Pakt mit dem Vatikan gemacht hat und den anderen Weg gegangen ist, den faschistisch-katholischen Weg, der im Mittelmeerraum ja viele Anhänger gefunden hat oder oft probiert wurde, sage ich mal, oder sehr erfolgreich war. Ja, deswegen, er will zurück zu etwas Vorchristlichem, was er in dieser letzte Folge vom Backofen übernommen, diese Zweispaltung in uranisch und tellurisch, und alles Tellurische ist da dem Verfall hingerichtet und das Uranische erhält die ursprüngliche Tradition, und diese Urkaste ist nicht die Priesterschaft, die die katholische Kirche stellt, sondern eine von ihm vorgestellte faschistische Elite irgendwie oder aristokratische Elite oder wie auch immer, ja. In diese Idee von uranisch und tellurisch passt auch, dass er das alles mit Geschlechtern verbindet. Und dass die virile Spiritualität des Uranischen als männliches Prinzip bezeichnet und dem tellurischen weiblichen Prinzip gegenüberstellt. Die Genderwissenschaftlerin Barbara Spackmann analysierte Evolas Geschlechterverhältnis folgendermaßen.
Evolas Denken ist von einem radikalen Geschlechterdualismus geprägt, der männliche und weibliche Prinzipien nicht nur als biologische, sondern vor allem als metaphysische Kategorien versteht. Dabei wird das Männliche systematisch mit Aktivität, Transzendenz und Hierarchie assoziiert, während das Weibliche mit Passivität, Immanenz und Auflösung verbunden wird. Diese geschlechtliche Kodierung durchzieht sein gesamtes Werk und begründet auch seine Ablehnung moderner Gesellschaftsformen, die er als feminisiert betrachtet.
In seinem Werk Metaphysik des Sexus, Metaphysics of Sex auf Englisch, beschreibt Evola die Differenzierung folgendermaßen.
Die wahre Differenzierung zwischen Mann und Frau ist nicht nur körperlicher oder biologischer, sondern vor allem metaphysischer Natur. Das männliche Prinzip ist das olympische, solare, lichte Element, während das weibliche Prinzip das tellurische, lunare, empfangende Element ist.
Mhm. Also, er hat da diesen Dualismus aufgemacht, den er von diesem anderen, zu Recht vergessenen Philosophen, Backofen, übertrumpft hat. Und bezieht einfach alles darauf. Ihr seht die Methode hier. Alles wird eingeordnet in eine dieser beiden Kräfte. Alles ist uranisch oder tellurisch und dementsprechend entweder gut oder schlecht in seinen Augen. Alles, was ihm nicht passt, wird in die eine Kategorie gepackt. Alles, was ihm passt, in die andere. Gleichzeitig ist er kein dummer Denker. Diese Bücher von ihm über Rassismus, die er geschrieben hat, die lesen sich sehr stringent auf eine erschreckende Art und Weise. Und man sieht, dass er jemand mit Intelligenz an einem Konzept gearbeitet hat, wo es darum ging, den Rassismus metaphysisch zu rechtfertigen. Und dass es in sich natürlich nicht schlüssig und Quatsch ist, ist klar. Aber die Bücher zu lesen ist deswegen irgendwie so eklig und so erschreckend, weil man merkt, da ist Arbeit reingeflossen von jemandem, der in der Lage hätte sein sollen, vielleicht zu erkennen, dass, was er da schreibt, ja, also jedweder Basis irgendwie. Also, wenn dir die Eugenik nicht radikal genug ist, weil sie den Geist der Menschen nicht genug mit verdammt, dann what the fuck. Ja. Und er differenziert nicht nur zwischen Mann und Frau, tellurisch und uranisch, beziehungsweise in diese Differenzierung bringt er auch die Idee von differenzierten Menschen oder dem Menschen der Tradition im Gegensatz zum kollektiven Menschen der Moderne. Was ihn immer stört, ist der kollektive Mensch. Und das stört ihn auch an den Faschisten im Endeffekt, an der faschistischen Bewegung, dass die so viel auf kollektive Aktionen und so weiter setzt. Ne? Und der Philosophiehistoriker H.T. Hansen erläutert das folgendermaßen, fand ich ganz schön, das Zitat.
Für Evola ist der differenzierte Mensch jener, der sich von den materialistischen und egalitären Werten der Moderne gelöst hat und nach traditionellen Prinzipien lebt. Dieser Typus Mensch zeichnet sich durch innere Distanz, Selbstbeherrschung und eine aristokratische Haltung aus, die nicht unbedingt mit sozialer Herkunft, sondern mit innerer Qualität zu tun hat.
Da sehen wir das Metaphysische wieder daran. Gleichzeitig nicht unbedingt mit sozialer Herkunft, aber ja dann doch rassistisch gerechtfertigt wieder.
Bezieht er sich auch so auf seine eigene Herkunft wahrscheinlich, ne?
Genau, er öffnet sich da natürlich auch den Weg. Er sagt nicht, er ist kein Baron, aber er sagt auch, wenn ich kein Baron wäre, wäre ich trotzdem dazu wegen meiner inneren Haltung und meinem edlen Gemüt dazu in der Lage. Oder wäre ich trotzdem Teil der Aristokratie. In den Tigerreiten schreibt Evola den Menschentypus folgenderweise.
Ja, das ist dieses Zitat, das wir schon am Anfang der Folge vorgelesen hatten. Der differenzierte Mensch ist derjenige, der in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt ist. Er erkennt die Ruinen um sich herum und bleibt dennoch aufrecht. Er lebt nach Prinzipien, die nicht den flüchtigen Moden und Ideologien der Zeit unterworfen sind.
Ganz guter Callback zu... Was hältst du denn von diesem Gedankenkonstruktion, das, was wir da bis jetzt kennengelernt haben? Also wir sehen hier diese ständige Differenzierung in Dualismen, in eine Seite, die der Tradition zugewandt ist und eine, der nicht. Dann gibt es die Traditionen, die falsch sind, weil sie tellurisch sind, und es gibt die uranischen, die guten Traditionen, und das ordnet er alles so ein. Und ja, das Christentum ist schlecht, aber jede Form von Egalitarismus oder Teilung von Macht ist falsch. Und je hierarchischer, desto besser. Und an die Spitze sollten diejenigen kommen, die innerlich die aristokratischste Haltung haben und vielleicht dann auch rassisch am befähigsten sind, metaphysische Entscheidungen zu treffen.
Ja, das ist eklig. Was soll man davon halten? Also wenn man... Ich glaube, in der ersten Folge hast du ja auch gemeint, dass wir vielleicht... Also ist er wirklich ein Faschist, aber mir fällt es bisher schwer, das nicht zu sehen. Also
Er ist halt jemand, der sich bei den Faschisten angebiedert hat. Ein dadaistischer Avantgarde-Künstler, der dann Faschist sein wollte oder den Faschismus in seinem Sinne formen wollte, immer wieder gescheitert ist in Italien und in Deutschland. Callback zu unserer Folge letztes Mal, wo wir über seine Biografie geredet haben. Und der dann am Ende, wie er gesagt hat, seine spirituelle Heimat eigentlich mit den Traditionalisten gefunden hat, mit den Erzkonservativen, die dieser Idee in dieser Zeit der großen Veränderung, die Moderne bricht an, die erzkonservativen Eliten sehen ihre Position durch den Sozialismus gefährdet. Der Faschismus kommt und wirkt wie eine gangbare Alternative. Und sie denken, sie können den Tiger reiten, den Tiger des Faschismus. Der frisst sie dann aber ziemlich schnell auf, in vielen Fällen. Und dann sehen sie, sie haben, wobei in Italien gelingt es eigentlich besser, den einzuhegen, wahrscheinlich die Machteliten wie der Vatikan einigen sich ja gut mit Mussolini. Und in Deutschland schaffen es die Machteliten ja dann ja auch am Faschismus gut zu profitieren in vielen Fällen. Gleichzeitig hat man die Hoffnung, das zu beherrschen. Und die einzigen, die Evola wirklich zuhören und sagen, ja, wir brauchen genau diese Gesellschaft, die, von der du redest. Und wir müssen diese Traditionen, egal was für welche, egal woher, wiederbeleben. Und wir müssen uns vielleicht auch aus dem Steckkasten die Traditionen aus der Vergangenheit, die uns gefallen, neu zusammenbasteln. Ja. Den einzigen Leuten, denen das wirklich gefallen hat, waren die Erzkonservativen, die auch der Meinung waren, genau wie er, dass der Faschismus zu massenfreundlich wäre, zu plebejisch. Und dass die Leute, bei denen er angekommen ist. Ich würde jetzt nicht sagen, es geht jetzt nicht darum, dass er Mitglied einer faschistischen Partei war oder nicht. Vielleicht war er SS. Er hat selber behauptet, auch, dass er Mitglied der SS war. Von daher würde ich sagen, ja, dann ist man wahrscheinlich schon Faschist und wahrscheinlich ziemlich sicher auch ein Nazi. Und wenn man viele Vorträge auf der Wewelsburg gehalten hat über Runenmagie, dann ist man wahrscheinlich einfach auch ein esoterischer Nazi. Und wenn man bei denen dann angeeckt ist, weil man die falschen Freunde hatte und seine Ideen nicht ganz gepasst haben zur Führerlinie, dann macht einen das halt nicht zwingend weniger zu einem Nazi.
Also ich sehe halt auch irgendwie, dass die ganzen traditionalistischen Ideen, seine Prinzipien, seine Werte, dieses Erzkonservative, das muss fast doch zwangsläufig dann in einem Faschismus aufgehen, weil die diese Ideen natürlich auch irgendwo teilen. Vielleicht ist nicht, also für ihn vielleicht nicht radikal genug teilweise, aber irgendwie, das gehört schon irgendwie zusammen für mich. Das schließt sich jetzt nicht aus. Das ergänzt sich. Und dieses Elitäre, das er da noch drin hat, das ist, ach, ja.
Es ist eine Gegenreaktion auf die Moderne.
Ja,
Wir sehen die
ja.
Moderne natürlich als der große, und der Faschismus ist auch eine Gegenreaktion auf die Moderne, aber eigentlich eine moderne Bewegung. Der Faschismus ist ja eine Neuschöpfung, auch wenn sie sich immer wieder mit ihrem Geschichtsbild da versuchen, irgendwie zurückzuverwurzeln, und Evola das ja auch versucht die ganze Zeit, ist es einfach eine Moderne, und das stört ihn. Das geht Evola auf den Sack, dass die Faschos eigentlich halt was Modernes sind und dass sie halt viel von den Sozialisten übernommen haben, die halt auch eine sehr moderne Bewegung sind, die aus den Fabriken kommt und die genau wie die Dinosaurier das modernste Tier ist, weil Kinder vor 1880 nicht wussten, was ein Dinosaurier ist. So ist es mit dem Sozialismus ein bisschen auch. Und so ist es eben auch mit den Ideen von modernen Massenbewegungen. Und da Massendemokratie, eine neue Öffentlichkeit. Und das ist eine Gegenbewegung dagegen. Alle, die sich dann nicht mit abfinden konnten und auf den faschistischen Zug aufspringen und sagen, ja, wir machen jetzt neue, also wir machen Faschismus als was Neues oder wir machen Sozialismus als was Neues oder wir machen Demokratie tatsächlich als was Neues, die sich dagegen gewehrt haben, weil das eben alles Massenbewegungen waren, sind in so Lagern wie Evola gelandet oder sind von Evola eingetan gewesen. Oder ja.
Also Evola muss ja dann oder würde bestimmt ganz gut gefallen, was derzeit in den USA abgeht, wo sich auch so eine kleine Elite um den Präsidenten schart und versucht, das Land auszunehmen. Und ja.
Evola hätte ganz viel darüber zu sagen, dass die nicht spirituell genug und nicht die richtigen sind vielleicht, und dass man da spirituell
Gut, die
umgehen
sehen.
will. Und doch, also das ist natürlich eine Auslegungsfrage. Vielleicht sollten wir ihn mal in einer mit einer Wahrsagerin hier, mit einem Medium einladen, in den Podcast und so ein paar Figuren aus dem Podcast channeln und schauen, das ist sowieso eine lustige Idee noch als Folge.
Ja, vielleicht hat er sich ja überraschenderweise mit den Evangelikalen verstanden, aber ich bezweifle es.
Ich würde sagen, ich glaube, er wäre so ein ganz komischer, so Neopagan.
Ja.
Aber das ist ja auch beliebt. Also tatsächlich hätte er mit Peter Thiel wahrscheinlich viel zu reden. Es ist natürlich auch, er versucht eine Alternative zum Faschismus zu präsentieren und dadurch, dass er den Faschismus auch ein bisschen, also das Ende des Weltkriegs überlebt hat und so, hat er dann seine wichtigen Sachen, die er dann auch in den 60er mitgeschrieben. Also Marcuse von rechts wurde der, glaube ich, mal auch bezeichnet. Und er sieht die Moderne halt nur als irgendeine historische Epoche, sondern als einen Zustand der spirituellen Degeneration. Und er stilisiert den Faschismus dann als mögliches Gegenmittel gegen die Krankheit der Moderne. Aber ja, er ist ihm selbst letztlich zu modern. Und das ist auch so ein bisschen was mich immer wieder halt an Jünger sehr doll erinnert hat hier bei ihm. Jemand, dem der Faschismus zu modern war und der dann am Ende, ja, Waldspaziergang, ne? Der Waldgang. Und gerade diese Frage nach der Wiederbelebung des Interesses an Evolas Ideen in den letzten Jahrzehnten, nach dem Zweiten Weltkrieg und seit den 60er Jahren dann ja auch, ich meine, 71er ist er gestorben, aber wir müssen uns damit beschäftigen, weil er eben wieder beliebter wurde. Und weil manche in ihm eben so eine Art prophetischen Kritiker der Moderne sehen, dessen Diagnose der spirituellen Krise des Westens vor allem an Aktualität gewonnen habe. Das ist natürlich aber eine sehr positive Auslegung von ihm, wo der ganze rassistische Unterbau und so weiter immer sehr schnell rausgekehrt wird. Das wird da immer sehr, sehr schnell vergessen. Die ganze elitäre, antidemokratische, anti-egalitäre Linie von ihm. Also das ist ein Anliegen, dass wir das sehr gut in Vordergrund gekehrt haben. Und die akademische Rezeption von Evola war lange Zeit eigentlich sehr spärlich und bis heute sehr kontrovers, weil es in den Nachkriegszeiten entweder Leute gab, die ihn ignoriert haben, Leute, war es, die bin so dolle Fans von ihm waren, oder Leute, die ihn halt einfach nur abgetan haben. Der Ideengeschichtler Richard Drake hat sich mit Evola ausgiebiger auseinandergesetzt und war auch einer der Ersten. Der hat Folgendes damals geschrieben.
Die Komplexität von Evolas Denken wurde lange Zeit nicht angemessen gewürdigt. Seine Einordnung als faschistischer Ideologe verstellt den Blick auf die vielschichtigen philosophischen, religiösen und kulturellen Einflüsse, die sein Werk geprägt haben. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit Evola erfordert die Bereitschaft, über ideologische Etikettierungen hinauszugehen, ohne dabei die problematischen Aspekte seines Denkens zu verharmlosen.
Ja, also nur wenn man jetzt sagen würde, er war jetzt kein lupenreiner Faschist, weil er in der Partei vielleicht war oder er immer angeeckt ist und bei denen nicht so richtig ein Lager gefunden hat, eigentlich ist er nur Traditionalist mit einem großen T oder Perennialist oder so, dann verstellt es halt, dann ändert es ja nichts daran, was er über Rassismus geschrieben hat und was seine Ziele für eine Gesellschaft waren, tatsächlich, ne? Und gerade so in den Bereichen der Rechtsextremismusforschung hat sich das Interesse an Evola natürlich jetzt intensiviert die letzten Jahre, weil er von diesen Leuten auch mehr rezipiert wird. Die Politikwissenschaftlerin Patricia Chianterastute, sorry für den Namen des Aussprecher, Chianterastute, ich weiß es nicht, schreibt dazu aber sehr treffend.
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Evola bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen der notwendigen kritischen Distanz zu seinen antidemokratischen und elitären Positionen einerseits und dem Anspruch einer differenzierten ideengeschichtlichen Einordnung andererseits. Gerade in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus und Extremismus ist eine gründliche Analyse seiner Ideen und ihrer Wirkungsgeschichte von besonderer Bedeutung.
Und da habe ich mir dann zur Aufgabe gesetzt, noch ein paar gute kritische Punkte rauszusuchen aus Artikeln, die ich gefunden habe, die ich auf jeden Fall noch wichtig finde, mit einzubringen. Und da geht es eben unter anderem darum, dass Evolas Denken untrennbar mit seiner rassistischen Weltanschauung verbunden ist.
Evolas Analyse der Moderne ist erkennbar eine Variation der etablierten traditionalistischen Philosophie. Wo Evola sich am meisten von Genor unterscheidet, ist in seiner Verschreibung. Für Genor war die Transformation des Individuums durch Initiation das Mittel zur Transformation des Westens als Ganzes durch den Einfluss der Elite. Evola war nie explizit über seine eigene Verschreibung, vielleicht absichtlich, aber rief zur Selbstverwirklichung durch die Reintegration des Menschen in einen Zustand der Zentralität als das absolute Individuum auf, dies durch uranisches Handeln zu erreichen.
Ja, ich denke, diese Gegensätze zwischen Genau und Ebola sind eigentlich ganz hilfreich, um zu sehen, wo die beiden herkommen und wo die beiden sich dann im Endeffekt unterscheiden. Nicht nur in ihrer Haltung zum Islam. Und in einem, ich habe so einen Artikel mit einem sehr reißerischen Namen, Against Ebola and the Right Wing, gefunden, der das aber nochmal ganz gut auf den Punkt bringt.
Evolas Beziehung zum Faschismus während Benito Mussolinis Regime war durch eine bewusste Distanzierung gekennzeichnet, die seine esoterischen intellektuellen Bestrebungen widerspiegelte, anstatt ein tiefes politisches Engagement. Weit davon entfernt, eine zentrale Figur in Italiens kulturellen oder politischen Sphären des Faschismus zu sein, operierte Evola am Rande und entwickelte seine Philosophie des radikalen Traditionalismus, einen metaphysischen Rahmen der spirituellen Hierarchie, Anti-Egalitarismus und eine Ablehnung der Moderne betont, ohne signifikante offizielle Unterstützung.
In dem Artikel heißt es dann nochmal weiter, dass Evola eben vor allem nach dem Krieg sehr strategisch agierte und was das für Auswirkungen auf Italien nach dem Krieg hatte.
Im April 1951 nahm Evolas Nachkriegskarriere eine dramatische Wendung, als ihn Roms politische Polizei wegen angeblicher Verbindungen zur Imperium-Gruppe verhaftete, einer geheimen rechtsextremen Fraktion, die mit den Bombenanschlägen der Schwarzen Legion in den späten 1940er Jahren in Verbindung gebracht wurde. Vor Gericht engagierte Evola strategisch Francesco Carnelutti, einen renommierten antifaschistischen Anwalt, zu seiner Verteidigung. Eine Wahl, die seine Ambivalenz gegenüber dem Faschismus unterstrich.
Also er hat sich da ganz gezielt dann den Verteidiger der Antifaschisten gesucht, um sich davon zu distanzieren. Das ist der gleiche Prozess, in dem er aber gesagt hat, er ist ein Überfaschist.
Trotzdem irgendwie ein cleverer Move. Ja,
sehr cleverer Move und klassisch taktiert. Ja. Und am Ende kam er ja auch raus aus der ganzen Sache. Und Evolas Denken, also die Moderne zu kritisieren, geht ja auf ganz viele verschiedene Arten. Evola entscheidet sich für die traditionalistische Auslegung und oder schafft diese mit zusammen mit Genau und verrennt sich da ganz schön meiner Meinung nach in einer Ablehnung von etwas, was er nicht bereit ist, ganz zu verstehen. Ich habe auf Goodreads lustigerweise noch eine ganz gute Kritik zu einem von seinen Büchern gefunden, zum Ritt auf dem Tiger. Bitte, Jonas.
Die marxistische Kritik am Kapitalismus unterstreicht, wie hierarchische Strukturen inhärent zur Konzentration von Reichtum und Macht führen und so Ungleichheit und Unterdrückung perpetuieren. Evolas Verherrlichung genau dieser Hierarchien offenbart seine fundamentale Blindheit gegenüber den realen Machtverhältnissen und deren Auswirkungen auf die Mehrheit der Menschen.
Ja, und das hat es besser auf den Punkt gebracht, als ich es konnte. Deswegen habe ich einfach gesagt, hier ist eine so gute Kritik dieses Buches, die muss ich hier mal einfach erwähnen. Und der Einfluss von Ebola, wie schon angeteasert, ist eben vor allem im politischen Denken. Es waren nicht seine Schriften über Alchemie, die sich langfristig durchgesetzt haben, sondern seine politischen Schriften, die rechtsextremen und neofaschistischen Bewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg rezipiert und aufgenommen wurden. In den 1950er und 60er Jahren beeinflusste er ziemlich direkt neofaschistische Gruppierungen in Italien, wie den MSI, Movimento Sociale Italiano, und radikalere Gruppen wie Ordine Nuovo, also auch wieder ein neuer Orden hier. Der Extremismusforscher Thomas Sheehan beschreibt Evolas Einfluss auf den italienischen Neofaschismus folgendermaßen.
Evola lieferte dem italienischen Neofaschismus eine intellektuelle und spirituelle Dimension, die über den klassischen Faschismus hinausging. Seine elitäre Vision einer traditionellen Ordnung und sein Konzept des politischen Soldaten inspirierten eine Generation junger Rechtsextremisten, die in den bleiernen Jahren der 1970er eine bedeutende Rolle spielten.
Die bleiernen Jahre sind eben da eine große Terrorwelle in Italien gewesen. Und seit den 80er Jahren hat der Einfluss von Evolas Ideen dann auch außerhalb von Italien zugenommen, insbesondere dann im Kontext der neuen Rechten in Frankreich, Deutschland und in ganz Osteuropa. Volker Weiß, Rechtsextremismusforscher, schreibt dazu Folgendes.
Evola ist zu einem zentralen Referenzpunkt für intellektuelle Strömungen der extremen Rechten geworden, die sich vom klassischen Nationalsozialismus und Faschismus abgrenzen wollen. Seine metapolitische Strategie, sein Traditionalismus und seine Kritik der Moderne bieten Anknüpfungspunkte für zeitgenössische rechte Intellektuelle, die nach einer kulturellen Hegemonie streben.
Unter anderem deswegen hat Evola wahrscheinlich auch den Einfluss von Alexander Dugin, einem, der also über die Nazbol-Bewegung die nationalsozialistischen Bolschewisten in Russland nach quasi zum Ende der Sowjetunion und so, müssen wir separat reden, und Dugin auch, aber der hat Evolas Ideen eben in sein eigenes Konzept eines Eurasianismus integriert. Und ja, es gibt wenig Wahnsinnigeres als den Twitter-Feed von Dugin, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr beim Kaffeetrinken auf dem Balkon anschauen sollt, um in ein kleines Rabbit Hole zu kommen, empfehle ich euch das sehr. Und ja, also von Russland bis zu Rechten in Amerika und ganz über ganz Europa hinweg wurden die Ideen von Evola unter Nazis und Rechten salonfähig, weil sie eben erlaubt haben, sich ein Stück weit von den Nazis abzugrenzen und zu sagen, wir sind eine neue Elite, obwohl wir vielleicht nicht uns Nazis nennen wollen. Wir sind Suprafaschisten, Überfaschisten, keine Faschisten. Umberto Eco hat sich in mehreren Essays mit Evola auseinandergesetzt, das wollte ich da mehr hier reinmachen. Jetzt ist es weniger geworden im Skript, aber dankt es mir, sonst hätten wir noch mehr über Evola geredet am Ende. Und das ist, glaube ich, eine ausgewogene Kritik von Eco, die ich hier reinnehmen wollte.
Evola ist kein Denker, den man einfach ignorieren kann. Seine radikale Kritik der Moderne enthält trotz aller problematischen Aspekte Einsichten, die zum Nachdenken anregen. Gleichzeitig ist sein Elitismus, sein Anti-Egalitarismus und seine Verachtung für demokratische Werte zutiefst problematisch und potenziell gefährlich.
Ja, wir haben halt hier wieder, ich finde, in Evola einen Menschen, der eigentlich ein korrektes Problem erkannt hat, wie wir das oft tun, und dann einfach nur sein ganzes Leben damit verbracht hat, falsche Lösungen zu konstruieren und dessen Ideen insofern sehr wirkmächtig sind, weil sie einen Weg bieten, die Moderne aus der elitären Sicht abzulehnen und sich dabei noch metaphysisch erleuchtet zu fühlen. Deswegen ist diese faschistische Guru-Sache auch irgendwie ganz passend. Er ist auch nicht der Denker für den Standard-Nazi oder Rechten heute, sondern es ist tatsächlich was für die Intellektuellen, die sich was Besonderes, wenn man sich für einen schlauen Nazi hält oder für einen schlauen Fascho, dann liest man Evola und fühlt sich sehr erleuchtet dabei. Man kann sich denken, dass man doch auch im Geiste ein Baron ist und aufgrund seiner hyperboreanischen Abstammung zu diesen unglaublich tiefen Einsichten gelangt. Ja, und alles wurzelt eben auf dieser Idee der Tradition, auf dieser Idee der Rasse, das ist alles aufeinander aufgebaut natürlich, auf dieser Idee der uranischen und tellurischen Kulturen und Einflüsse auf Kultur, Mann, Frau, Yin und Yang, du weißt. Großer Fan von Dualismen einfach. Was ist für mich ein bisschen, ja, schwer macht es so ganz ernst zu nehmen. Also ich finde Oswald Spenglers Kritik mit Niedergang des Abendlandes da, ich will nicht sagen viel besser, aber schon viel besser. Ist einfach ein anderes Niveau, wie da eine Welterklärung konstruiert wird, finde ich, wie bei Evola. Und Evola war ein Mensch mit extrem vielseitigen Interessen, die sie extrem mit unseren Interessen auch decken. Gern meine Podcast-Folge über Alchemie wahrscheinlich mit ihm aufnehmen können und es wäre ein gutes Gespräch gewesen, aber was seine Vorstellung von menschlichem Zusammenleben angeht, muss ich sagen, finde ich seine Vorstellung ziemlich erschreckend, ziemlich wenig durchdacht im Endeffekt auch, weil er löst nie wirklich auf, welche Traditionen jetzt genau diejenigen sind, die Also klar, sein Kastensystem, sein Rassismus, aber es ist halt auch sehr einfach gedacht, ne? Dass seine eigenen Konstrukte das sind, was schon immer die Wahrheit entspricht und dass das im Endeffekt damit rechtfertigt, dass er sagt, das war schon immer so, bevor das Christentum uns zerstört hat. Und am Ende haben wir einen Mann vor uns, der sein Leben lang gescheitert ist, im Versuch, faschistische Bewegungen zu beeinflussen, und am Ende hat die konservative Rechte erreicht hat. Und heute wird er von beiden gern gelesen, von der konservativen Rechten und von Faschisten. Und ich finde es einen sehr spannenden Weg von einem dadaistischen Künstler zum traditionalistischen Philosophen, zum faschistischen Rassentheoretiker. Ja. Und auch wenn er komplexe und ambivalente Beziehungen zum Faschismus hatte, lag es nicht daran, dass er nicht bereit war, sich nicht ausreichend anzubiedern oder dass er nicht bereit war, genug antisemitische, rassistische Dinge zu schreiben, sondern weil er einfach mit der Grundidee des faschistischen Führerstaates seine Probleme hatte und den Egalitarismus und die Massenbewegung abgelehnt hat. Er wollte halt Runenmagie machen mit seinem geheimen Orden und irgendwie römisch-toptopische Bruderschaft schmieden über die Alpen hinweg. Das war halt so ein bisschen sein Anliegen. Auf ganz vielen Seiten, wo ihr Sachen über Ebola lest, seid sehr kritisch. Wer schreibt da gerade was? Es gibt vor allem, wenn man danach googelt, auch viele Artikel im Spektrum oder in anderen Rechten. Junge Freiheit, viele so rechte Magazine haben viel über Ebola geschrieben. Eben als großen Denker, der das Ende der Moderne einläutet. Als so eine Art tatsächlich rechtem Nietzsche, den man da super bedienen kann und an dem man sich gut abarbeiten kann und wo man sehr schlau wirkt, wenn man sich mit Ebola beschäftigt und nicht immer nur Mein Kampf liest. Ja, also das sind diese Traditionalisten einfach ein Ausweg für Leute, um sich in ihrer gedanklichen Blase erleuchtet zu fühlen. Und deswegen ist es gefährlich und deswegen lest gerne mal ein bisschen Ebola selber, bildet ihr euch euer eigenes Bild. Ich glaube nicht, dass irgendjemand davon überzeugt wird, der noch nicht diesen Gedanken nachhängt, indem er Ebola liest, wirklich vielleicht mit 16, 17, das ist, wer weiß, aber dann lest lieber Emil Cioran und sei depressiv, anstatt Evola zu lesen und zu Suprafaschisten zu werden. Einfach nur als Vorschlag für mich. Das ist ein besserer Lebensweg. Jonas, was ist dein Eindruck von Evola?
Naja, das wird jetzt nicht so überraschend sein, dass ich also die Karriere, sein Leben, das ist auf jeden Fall spannend und erinnert uns auch nochmal daran, dass man vom Künstler zu einem, der auch irgendwie Rebellion in sich trägt, durchaus auch auf den rechten Pfad kommen kann, sozusagen. Ja, das ist irgendwie auch eine tragische Geschichte. Er hat so nach Anerkennung gesucht und sie selten gefunden. Erst gegen Ende seines Lebens. Natürlich wird er jetzt wieder rezipiert und gelesen, was uns Sorgen machen sollte, vermutlich, und wachsam werden lassen sollte. Aber ich meine, wer die letzten Jahre jetzt nicht hinterm Mond verbracht hat, dem wird das schon auch aufgefallen sein, dass wir auf schwierige Zeiten zusteuern, gesellschaftlich, politisch. Und ja, ich denke, das ist unser Job hier auch, solche Leute zu beleuchten, die jetzt wieder irgendwie aktuell werden, gelesen werden von der neuen Rechten, um dem auch was entgegensetzen zu können, auch wenn es mir nicht immer Spaß macht. Aber in dem Fall war das, glaube ich, eine gute Folge. Und ja, letztendlich ist es, also dieses Ganze, das Theosophische wiederholt sich so oft in unseren Folgen. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Diese ganzen Wurzelrassen, es tut mir weh, aber da müssen wir wohl durch.
Es ist dieses ständige Wiederauftauchen dieser esoterischen Idee, dass man eine Alternative zur Evolutionstheorie braucht. Und wir sehen diesen Strang des Denkens einfach auch im Faschismus und auch bei Leuten wie ihm. Im Endeffekt hat sich ja im Nationalsozialismus die Eugenik auf einer biologischen Ebene eher durchgesetzt. Ne? Nicht nur, weil das Ganze dann zugunsten einer Verschwörungstheorie geordnet wurde. Also die Verschwörungstheorie des Antisemitismus war der zentrale Gedanke und dann folgte die Eugenik dem. Oder dann folgte natürlich auch die scheinbar biologischen Erklärungen dem. Das heißt, in Deutschland hatten wir auch eine Art magisches Denken. Also das ist aber, was Ebola, glaube ich, so gefallen hat. Dieses magische, also ja, Nationalsozialismus ist Führerkult plus Eugenik plus magisches Denken, in Klammer auf Verschwörungstheorien. Dass es dieses magische Volk gibt der Juden, die alles kontrollieren seit immer, und der Glaube, dass, ja, dass man, und dass man da, also dieser Glaube an den Endkampf der Völker und so weiter, all das ist ja, sind ja Sachen, die du grundlegend glauben musst, um Nazi zu sein. Und so ist es auch ein bisschen bei den Traditionalisten, musst du glauben, dass es eine ewige Tradition gibt, die in irgendeiner Art und Weise irgendwie da dahinter steckt. Und Evola hat da teilweise eben reingepasst und teilweise nicht in diese Ideen, in diese Schablonen, in dieses Denken, und ist deswegen auch heute so berühmt und so lang anhaltend, weil wenn er damals perfekt reingepasst hätte, wäre er davon mehr vereinnahmt worden, ein bisschen wie Jünger. Aber durch diese scheinbare Distanz, die er teilweise gewahrt hat, wegen der Ablehnung, die er erfahren hat, konnte er sich danach eben schön auch als Opfer irgendwie stilisieren oder irgendwie sagen, ja, ich kam mit denen ja nie klar. Die mochten ja nie, was ich geschrieben habe. Ja, so. Genau. So viel zu heute. Ich glaube, wir müssen uns nicht in die Länge ziehen. Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf YouTube tun mit einer Premium-Mitgliedschaft. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen monatlich. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber als Produzent oder Produzente der Show. Die uns schon unterstützen, habe ich eine Liste, die ich vorlese am Ende der Folge. Wenn ihr da drauf wollt, kommt gerne mit dazu. Und auch sonst könnt ihr bei Patreon kostenlos Mitglied werden. Wollte ich nochmal erwähnen. Und euch dann überlegen. Das kriegt ja auch Sachen vorher mal, Updates und so Sachen mit. Also lohnt sich. Genau. Vielen Dank an den Kuberin Herr Fischer vom Arden-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Alexi, Katharina, Fernando, Brigitte, Super Silvi, Lefardus, Petrosilius Zwackelmann und Miau Zittung. Vielen lieben Dank euch allen für die Unterstützung. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, höchstwahrscheinlich. Und bis bald.
Bis bald. Bleibt solidarisch.
Genau.